als Ursache von als Ursache von allen Ursachen. Auch zum Beispiel, wenn Schwierigkeiten auftauchen, sollten wir sehen, die sind von Krishna geschickt. Auf diese Art und Weise, durch diese Art von Verehrung von Krishna, werden wir mit Sicherheit unsere verkehrte Intelligenz wieder richtigstellen und auf diese Weise Krishna bewusst werden. So. Und um noch klarer zu machen, wie wir unser ursprüngliches Krishna-Bewusstsein wiedererwecken können, was jetzt bedeckt ist von der materiellen Energie, von Furcht, gibt Lord Chaitanya drei andere Wege, die uns helfen können, Krishna-bewusst zu werden. Er gibt die drei Adressen. Oh, Saskia, dein Geist war eben kurz weg. Er gibt die drei Adressen, wo wir Krishna-Bewusstsein entwickeln können. Könnte mir irgendjemand sagen, was so die drei Adressen sind, wo man Krishna-Bewusstsein bekommen kann? Eine Adresse. Wo gehen wir hin, um im Krishna-Bewusstsein aufzutanken?
Der heilige Name.
Der heilige Name. Dafür eine rote Farbe. Ja.
Zum Guru. Und dann die Schriften.
Shastras, ja. Verehrung. Warum schreibt er das in Rot und nicht in Schwarz? Oder was ist das Blau hier?
Deities.
Deities.
Was war denn? Heilige Orte.
Heilige Orte heißen? Ja, okay. Heilige Orte. Sadhus, also Heilige, Heilige Devotees.
Die Stille.
Die Stille.
Service.
Der wird oft zitiert. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch das merkt. Es sind die heiligen Schriften, der Guru und die Überseele. Hier kriegen wir den Zugang zu Krishna, sagt Lord Chaitanya. Die heiligen Schriften erwähnen uns über den Heiligen, über die Devotees, sie sprechen über den Dienst, Prasadam, Heilige Name und so weiter. Hier ist ein Zentrum, ein spirituelles Zentrum, was ein Mensch im Krishna-Bewusstsein immer haben muss. Die heiligen Schriften, die von Krishna offenbart sind, der spirituelle Meister, der uns hilft, diese Schriften zu verstehen, und schließlich die Überseele im Herzen, zu der wir einen Kontakt brauchen. Ich will euch das vorlesen. Krishna lehrt die vergessliche, bedingte Seele durch die vedischen Schriften, durch den selbstverwirklichten spirituellen Meister und durch die Überseele. Mit Hilfe dieser drei kann sie den höchsten persönlichen Gott so verstehen, wie er ist. Und sie kann erkennen, dass Sri Krishna ihr ewiger Meister und ihr Befreier aus den Klauen Mayas ist. Auf diese Weise ist es einem möglich, sich wirkliches Wissen über sein bedingtes Leben anzueignen und schließlich zu verstehen, wie Befreiung zu erreichen ist. Wenn ihr zu diesen drei, ja, wie soll man sagen, Agenten, nee, drei, zu diesen Dreien, zu dieser heiligen Dreifaltigkeit Kontakt habt, die Schriften, den spirituellen Meister und auch der Überseele, werdet ihr als erleuchtete Seelen durch diese Welt wandern. Das sagt Lord Chaitanya Mahaprabhu. Er spricht also davon, er spricht über die Seele, die ein Diener Krishnas ist. Er spricht davon, wie sie von Maya überdeckt wird und von Furcht, also total vergisst, dass sie mental Krishnas ist, und sagt, um das wieder rückgängig zu machen, muss sie den höchsten Herrn verehren als den verehrenswürdigen spirituellen Meister, von dem das Wissen kommt, als verehrenswürdigen Herrn und als Ursache muss zusätzlich noch diese drei Dinge anwenden. Dann geht es voran im spirituellen Leben. Und um diesen Abschnitt zu beenden, gibt Lord Chaitanya Sanatan Goswami ein Beispiel, was sehr schön ist und was uns ein bisschen hilft, in das Thema reinzukommen. Er spricht von einem armen Mann, der dessen Eltern gestorben sind, ohne ihm mitzuteilen, wo der Schatz der Familie liegt. Dieser arme Mann sitzt da, ist völlig bekümmert und traurig. Eltern sind gestorben, er ist mausearm und er sucht dann aber ein gelehrter Astrologe kommt zu ihm. Der Astrologe fragt ihn: Warum bist du unglücklich? Dein Vater war sehr reich, aber er hat dir sein Reichtum nicht offenbart, weil er an einem anderen Ort gestorben ist. Genau wie die Worte des Astrologen Savagya die Nachricht vom Schatz des armen Mannes überbrachten, so informieren uns die vedischen Schriften über Krishna-Bewusstsein, wenn wir wissen wollen, warum wir uns in einer leidvollen materiellen Lage befinden. Kennt ihr das, wenn man heilige Schriften liest? Plötzlich wird man sehr froh und glücklich. Man kriegt Informationen. Du hast einen Schatz, du bist nicht arm. Puh. Du bist nicht arm. Kennt ihr diese Wirkung beim Lesen von Schriften? Es scheint, als wenn eine Wolke von Illusionen sich verteilt und man plötzlich, ach ja, alles ist in Ordnung. Besonders jetzt in der schwierigen Zeit, wo man immer spricht, wer heiratet wen als Nächsten. Ich war heute mal im Frühstücksfassade unter Transzendentalistinnen, die über diese Themen auch wieder diskutiert haben, nicht? Und so weiter und so fort. Mir ist es ganz wichtig, dass man sich überlegt, wo ist die spirituelle Information, die wir brauchen. Deswegen lesen wir in Schrift. So, gibt der Astrologe Savagya, der die vedischen Schriften repräsentiert, dem armen Mann tatsächlich Wissen, wo er die Schriften, wo er den Schatz heben kann. Er sagt: Wenn du die Erde auf der Ostseite ein wenig aufgräbst, wirst du sogleich den Schatz in den Händen halten. Und die Ostseite ist, dass man den Vorgang des Bhakti-Yogas praktiziert, nach den Anweisungen der Schriften und somit Krishna-Bewusstsein entwickelt. Ich will noch gleich gerade zum Ende sagen, die vedischen Schriften zeigen ganz deutlich auf Krishna als das Ziel der vedischen Literatur hin. Lord Chaitanya gibt dem Sanatan Goswami, nachdem er das Beispiel gegeben hat, indem er uns vergleicht mit einem armen Mann, auf der Suche nach einem Schatz, macht er sehr klar in einem großen Abschnitt in seiner Lehre, dass die vedischen Schriften alle nur zu Krishna zeigen. Das ist das Ziel, das erklärte Ziel der vedischen Schriften. Man mag sagen, ja, da wird auch über Vastu erzählt, da wird auch über Astrologie erzählt, da wird auch über die verschiedenen Philosophien erzählt. Richtig. Aber der Sinn und Zweck ist es, ganz auf Krishna aufmerksam zu machen. Wie lautet die Anweisung aller vedischen Schriften? Fragt Lord Chaitanya. Wen rücken sie in den Brennpunkt? Wer ist das Ziel aller Spekulation? Niemand außer mir weiß diese Dinge. Er zitiert einen Vers, den Krishna an Uddhava sagt. Also Krishna sagt, niemand außer mir weiß das. Wisse nun, dass all diese Tätigkeiten darauf hinzielen, mich festzulegen und zu erklären. Das Ziel der vedischen Literatur besteht darin, mich durch verschiedene Spekulationen zu erkennen. Entweder durch eine indirekte Erklärung oder durch ein Wörterbuchverständnis. Jeda stellt Vermutungen über mich an, über Krishna. Die Essenz aller vedischen Schriften besteht darin, mich von Maya zu unterscheiden. Wenn man über die täuschende Energie nachdenkt, gelangt man auf die Ebene, auf der man mich versteht. Auf diese Weise wird man von Spekulation über die Veden frei und gelangt schließlich zu mir. Dann ist man zufrieden. Krishna sagt also Lord Chaitanya zitiert hier das, was Krishna auch in der Bhagavad Gita sagt. Von allen Veden bin ich zu erkennen. Ich bin der Verfasser der Vedas, der sie niedergeschrieben hat. Und nur ich allein kenne die Veden wirklich. Und damit, danach geht dann Lord Chaitanya direkt in die Diskussion von dem, was Gott ist. Hier werde ich eine Pause einlegen. Ihr merkt also vielleicht, wie systematisch Lord Chaitanya sein Schüler Sanatan Goswami, der sich ihm völlig ergeben hat, zu spirituellem Verständnis führt. Was dieses spirituelle Verständnis über Krishna im Einzelnen ist, werdet ihr in einem atemberaubenden zweiten Teil dieser Vorlesung hören, dem ihr schon mit funkelnder Ungeduld entgegensehen dürft. Wir werden nämlich die verschiedenen Formen Krishnas hören. Ihr werdet dermaßen ins, ich glaube, in Norddeutschland sagt, ins freudige Schlackern kommen. Nicht, wie sagt man in Hochdeutsch? Das wird euch sehr nahe gehen. Wir werden dazu nämlich eine Hellraumfolie benutzen, um diese Vielzahl der Informationen verstehen zu können. Ich würde sagen, dass wir jetzt 15 Minuten Pause machen. Ihr werdet wissen, wann die Pause endet, durch das Geräusch des Muschelhornes. Hare Krishna! Durchgenommen haben, hat Lord Chaitanya die drei Fragen von Sanatan Goswami beantwortet. Mal sehen, ob ihr diese Antwort verstanden habt und geben könnt. Die erste Frage war von Sanatan Goswami: Wer bin ich? Was ist die Antwort?
Ein ewiger Diener Krishnas,
genau. Warum bereiten mir die drei Arten von Leiden ständig Schwierigkeiten? Zunächst einmal, was sind die drei Arten von Leiden?
Leiden durch den eigenen Geist, Leiden durch andere Menschen, Leiden durch das Umstände.
Ja, durch den eigenen Körper auch. Aber du hast besonders mit dem Geist zu tun anscheinend, weil du noch gesund bist. Ja. Leiden aufgrund des Körpers und des Geistes, von anderen Lebewesen und von äußeren Umständen, wie zum Beispiel dieses fantastische Wetter. Wann wird es besser?
Morgen ist die Wanderung.
Da gehen wir so oder so. Also morgen wird es besser. Morgen ist unsere Wanderung. Dann, warum leiden wir denn?
Wenn wir unter dem Einfluss der materiellen Energie sind, haben wir Furcht.
Ja. Denn wir haben Krishna vergessen und unsere eigene. Und daraus kommt diese ganze Dilemma. Ist ja klar. Stellt euch mal vor, ihr würdet davon überzeugt sein, dass du eine ewige spirituelle Seele bist. Das ist fast so, als wenn man durch Wände durchgehen könnte. Ne? In dem Verständnis macht einem wirklich überhaupt nichts mehr etwas aus. Man ist nicht betroffen von den Dingen, die geschehen. Die letzte Frage war, wie kann mir geholfen werden? Was kann von, das war die Frage von Sanatana Goswami, wie kann ihm geholfen werden? Was hatte Lord Chaitanya beantwortet? Ja.
Verehrung.
Durch Verehrung von Krishna, ja. Und dann wurden noch drei andere Quellen gegeben, wo wir Krishna treffen können. Oh ja, ich glaube, du hast es dir mit dir.
Guru, Shastra.
Sehr gut. Ich würde euch empfehlen, eure Notizen. Sehr gute Idee. Eure Notizen durchzulesen, denn mir ist klar, wir gehen ganz schön schnell da durch. Das ist einfach Lernstoff.
Meinst du, dass es geht so?
Auf alle Fälle. Das geht zu Anfang schon, bis ich natürlich das voll geschrieben habe. So, nachdem Lord Chaitanya Mahaprabhu über diese Dinge gesprochen hat, kommt er zu einem total ekstatischen Thema. Ich möchte euch kurz vorlesen. Was er am Ende dieses Kapitels sagt. Er sagt, dieses Fachgebiet ist so umfangreich, dass es nicht einmal Sri Ananta vollständig darstellen kann. Wer ist Sri Ananta? Ja, das ist die tausendköpfige Schlange, die am Grund des Universums liegt und sich auf spirituelle Art und Weise so weit erweitert, dass alle Planeten auf ihr ruhen, auf ihren Häuptern ruhen. So, Ananta Shesh hat tausende von Köpfen, aber selbst wenn er mit tausenden von Köpfen über das Thema sprechen würde, was wir jetzt anschneiden werden, würde er es nicht vollständig beschreiben können. Nämlich, es geht um die Formen von Krishna. Krishnas transzendentale Formen sind unendlich erweitert. Niemand kann sie zählen. Jedermann, der diese Ausführungen über die, auch jede Frau, die diese Ausführungen über die Erweiterung von Krishnas Körper hört oder vorträgt, ist zweifellos sehr vom Glück begünstigt. Es ist zwar sehr schwierig, diese Ausführungen zu verstehen, also macht euch auf was gefasst, aber dennoch können sie einem ein wenig Wissen über die unterschiedlichen Formen von Krishnas Körper vermitteln. Nun, ich muss mich hier so ein bisschen, genau. Jetzt wollen wir mal in diese Form reingehen. Ich muss sagen, dass ich hier ein bisschen an dieser Stelle, das wird jetzt wahnsinnig kompliziert werden. Wir haben deswegen, genau, eine Hellraumfolie. Und, ja, bitte stell sie an. Auf dieser Hellraumfolie werden wir ein kleines Verständnis bekommen, wie das mit den Formen Krishnas aussieht. Könnt ihr alle sehen? Nein? Ja? gar nicht. Hier schweigt zunächst einmal gut, kann ich auch akzeptieren. Kann man sehen?
Ja.
So. Krishna hat eine persönliche Form, die als Krishnas Swarup, Krishnas eigene Form beschrieben wird. Ich würde euch empfehlen, wir können Fotokopien machen von diesem Blatt. Haben wir ein Fotokopierapparat in der Veda Akademie, der funktioniert?
Ja.
Von dieser ursprünglichen Form gibt es jetzt verschiedene Erweiterungen. Und zwar zunächst einmal die Tathekatmarupa. Diese Form hat Ähnlichkeit mit Krishnas ursprünglicher Form in Bezug auf Gestalt, manchmal auch auf Kräfte und Tätigkeiten. Und von dieser Form kommen dann die Erweiterungen Narayans hervor, die auf der spirituellen Welt existieren, in der spirituellen Welt existieren, die Erweiterung Mahashankarshans und Mahavishnus, von der die materielle Welt ausgeht. Und es kommen auch die verschiedenen Purusha-Avatars daraus hervor. Das sind Formen, durch die Krishna die materielle Welt manifestiert und so weiter. Von den Tathekatmarupas, diesen Formen, die direkt von Krishna ausgehen und ziemlich ähnlich wie er aussehen, kommen dann die Svangsas, die persönlichen Erweiterungen hervor, die es in der spirituellen Welt gibt, nämlich Vasudev, Sankarshan, Pradyumna und Anirudhas. Es kommen weiter die Lila-Avatars, das heißt Matsya, Kurma, die Schildkröten und die Vamana-Inkarnation. Die Purusha-Avatars, die haben wir hier schon. Die Manvantara-Avatars und die Yuga-Avatars. Von den ursprünglichen Formen Krishnas kommen auch die Avesha-Avatars, besonders ermächtigte Wesen, die als Inkarnationen angesehen werden, wie Vyasadev, Buddha Narada, aber auch solche Lebewesen, die ermächtigt sind, wie Jesus Christus. Das ist ungefähr eine kleine Zeichnung, die ihr könnt sie euch nachher anschauen. Ich möchte jetzt ein bisschen eine Erläuterung vorlesen, die so ein bisschen klar macht, was für verschiedene Erweiterungen es gibt, wie die zu verstehen sind und so weiter. Eine Erläuterung von Bhaktivinoda Thakur. Ich würde nicht versuchen, das abzuzeichnen, sondern ihr kriegt eine Fotokopie. Das ist wesentlich einfacher. Ich werde nur hier mal, hier. Damit ihr ein bisschen wisst, ihr könnt mal, wenn ich das vorlese, darauf schauen und sehen, ob ihr es wiederfindet in dieser Kategorie. Es fängt an mit den Guna-Avatars, die hier erwähnt werden. Es gibt drei Guna-Avatars, Brahma, Shiva und Vishnu. Die Avatars Manus, die Manvantara-Avatars, werden im Srimad Bhagavatam wie feucht angeführt. Einfach nur hören. Yajna, Vibhu, Satya Sena, Hari, Vaikuntha, Ajita, Vamana, Sarvaboma, Rishabha, Vishvakshena, Dhammaseto, Sudama, Yogeshvara und Brihadbhanu. Dies sind insgesamt 14 und zwei von ihnen, Yajna und Vamana, werden auch zu den Lila-Avatars gezählt. Die vier Yuga-Avatars, das heißt die Avatars, die in den verschiedenen vier Zeitaltern erscheinen, sind Shukla, weiß im Satya-Yuga, Rakta, rot im Treta-Yuga, Syama, dunkelblau im Dwarapa-Yuga und vier und dann gelb wie Chaitanya Mahaprabhu im Kali-Yuga. Die Shaktyavesha Avataras, das sind also Avatars, die eine bestimmte Kraft und Macht haben, werden eingeteilt in erstens Form göttlichen Versunkenseins, wie Kapila Dev oder Rishab Dev, und zweitens göttlich ermächtigte Formen Shaktyavesha, von denen es sieben gibt, Cheshanaga in den Vaikuntha-Welten, die ermächtigt ist, dem höchsten Herrn persönlich zu dienen, Ananta Deva, der ermächtigt ist, alle Planeten im Universum zu tragen, Brahma, der mit der Energie ermächtigt ist, die kosmische Manifestation zu erschaffen, Chatusana, die Kumaras, die besonders zur Verbreitung transzendentalen Wissens ermächtigt sind, Narada Muni, der ermächtigt ist, hingebungsvollen Dienst zu verbreiten, und Maharaj Prithu, der besonders ermächtigt ist, über die Lebewesen zu reagieren und sie zu beschützen. Und Parushuram, der besonders ermächtigt ist, dem Unwesen der Schurken und Dämonen Einhalt zu gebieten, durch der Dhamana Shakti. Ja. Das sind also ein paar dieser Erweiterungen und Inkarnationen. Ich persönlich denke, dass es sehr schwierig sein wird, wie das schon Lord Chaitanya erklärt hat, das jetzt im Detail zu verstehen. Bitte erinnert euch einfach daran, dass Krishna der Ursprung aller Erweiterungen und Inkarnationen ist und dass von ihm diese Erweiterung und Inkarnation ausgehen. Im Brahma Sanghita wird ein fantastisches Beispiel gegeben. Und zwar wird das Beispiel von einem Licht gegeben, einem Kerzenlicht. Dieses Kerzenlicht ist von einer anderen Kerze entfacht worden und hat eine Flamme. Wenn ihr mal seht, diese Flamme ist ein bisschen größer als diese hier. Diese Flammen haben die gleichen Naturen, denn sie sind ein Feuer. Genauso gibt es verschiedene Erweiterungen und Inkarnationen Krishnas, die alle Krishna sind, Gott sind, aber unterschiedliche Intensitäten und Aufgaben, die sie ausüben. Nichts. Wenn Krishna diese Welt zum Beispiel schafft, dann macht er das so, dass er sich erst erweitert in Mahasankarshan. Nicht über diesen Tathagatasvarupa wird er zu Mahasankarshan und von da zu Mahavishnu. Mahavishnu blickt dann in die Welt hinein. Und in seinem Blick kommen die Lebewesen, die Zeit und auch das Karma der Lebewesen mit in die Welt. Und dann erweitert sie sich weiter in die Brahma, Vishnu und Shiva. Und auf diese Art und Weise wird so alles nach und nach ins Dasein treten. Wenn Krishna das Gefühl hat, die vedische Schriften müssen erweitert werden, dann erweitert er sich als Avesha Avatar, in dem Fall als Vyasadeva, und schreibt einfach die vedischen Schriften auf. Wenn Krishna das Gefühl hat, alles geht zur Neige, weil die Menschen die vedischen Schriften falsch interpretieren, erscheint er plötzlich als Buddha und lehrt: Glaub bloß nicht an die Vedas, glaubt an mich. Ja. Und negiert die ganzen vedischen Schriften, um eine neue Lehre zu machen und die Leute so indirekt auf den richtigen Weg zu führen. Krishna hat also als eine ursprüngliche Form und mit diese Form Gottes, die erscheinen immer wieder, um bestimmte Funktionen in der Welt zu erfüllen und auch um die Welt zu manifestieren. So viel möchte ich darüber sagen. Wenn ihr mich jetzt drillen würdet, würde ich sagen, lest es selber, wenn ihr es erarbeiten wollt. Es ist ein hochkompliziertes, aber durchaus schönes Thema, was mir sehr viel Spaß gebracht hat in der Vorbereitung. Aber wir würden hier bis ans Ende des Seminars sitzen, um das zu sprechen. Deswegen wollte ich euch gerne eine kleine schematische Übersicht geben. Gut. Jetzt werden wir zu einem anderen Thema gehen. Als nächstes spricht Krishna über die Lord Chaitanya über die Schöpfung der spirituellen und der materiellen Energien. Die Schöpfung der spirituellen und der materiellen Welt. Und zwar sagt er, dass Krishna unbegrenzte Energien hat, von denen drei die wichtigsten sind. Und zwar die Willenskraft, die Wissenskraft und die Schöpfungskraft. Ich lese euch einmal den Text vor. Krishna hat unbegrenzte Energien, von denen drei, die Willenskraft, die Kraft des Wissens und die Schöpfungsenergie, die wichtigsten sind. Um zu schöpfen mit diesen drei Kräften, erweitert sich Krishna in seine erste Form, die von Shankarshan oder Balaram. Dieser ursprüngliche Shankarshan ist der Ursprung der materiellen wie auch der spirituellen Schöpfung. Er ist die Gottheit, die über die Selbstgefälligkeit herrscht, und durch den Willen Krishnas und die Macht der spirituellen Energie erschafft er die spirituelle Welt, die aus dem Planeten Goloka Vrindavan und aus den Vaikuntha-Planeten besteht. Die spirituelle Welt, die also durch diese drei Kräfte geschaffen ist, die Willenskraft, die Wissenskraft und die Schöpfungskraft, ähnelt, jetzt bitte nicht lachen, einem tausendblättrigen Lotus. Ihr könnt doch lachen. Habe ich wohl. Sieht mir aus wie die Schnurrbarthaare eines in Dresden verehrten Katers. Ne? So, Shankarshan, diese Erweiterung Krishnas durch, oder Balaram, Shankarshan, Balaram, benutzt also diese drei Kräfte, um die spirituelle Welt zu schaffen, die einer überdimensionalen Lotus gleicht, und um die materielle Welt zu schaffen. Ich möchte euch, weil wir in der materiellen Welt sind, erklären, wie die materielle Welt geschaffen wird. Diese ursprüngliche Persönlichkeit Gottes namens Shankarshan legt sich zuerst in den Viraja-Fluss, der die Grenze zwischen den materiellen und den spirituellen Welten ist. Als Karanadashai Vishnu ist er die ursprüngliche Ursache der materiellen Schöpfung. Möchte euch erinnern, der Fluss, der die materielle und die spirituelle Welt unterteilt, heißt wie nochmal kurz? Viraja, genau. Dieser Fluss ist auch identisch mit dem Ozean der Ursachen. Und in diesen Ozean der Ursachen begibt sich der Vishnu, der auch die Ursache aller Ursachen bildet, und er atmet dann die materielle Manifestation aus. So, zur gleichen Zeit wird dann gesagt, dass der höchste Herr die materielle Energie, die von ihm ausgeht, nicht direkt berührt. Sie ist an einer Seite von ihm getrennt. Krishna ist immer getrennt von der materiellen Welt. Der Herr selbst berührt die materielle Energie nicht direkt, um sie mit den Samen der Lebewesen zu befruchten, sondern er berührt die materielle Energie mit seiner hierfür bestimmten Erweiterung. Das ist Shambhu. So werden die Lebewesen, die seine Teilchen sind, in die materielle Natur eingepflanzt. Um ein gutes Beispiel dafür zu geben ist, wenn ein Feuer da ist, wärmt es langsam den Stein auf. Genauso ist der höchste Herr, durchdringt alles, was in der materiellen Energie durchdringt die gesamte materielle Energie wie ein Feuer, was einen Stein durchdringt mit ihrer Wärme. Das Feuer ist nicht direkt im Stein. Genauso berührt Krishna nicht direkt den Stein, die Materie. Aber seine Auswirkungen, seine Energien verbreiten sich wie Wärme durch das materielle Universum und sorgen für alles, was geschieht. Nun, in dieses materielle Universum geht der Herr jedoch später, nach der Schöpfung, direkt ein, in sogenannten Yoga-Avatars. Hier wird es wieder ein bisschen leichter, sodass wir ein bisschen aufatmen können und auf diese Weise ein gutes Verstehen hat. Es gibt 4 verschiedene Zeitalter. Wer kann mir diese verschiedenen Zeitalter nennen? In der Matrix-Welt. Wenn sie einmal geschaffen ist, gibt es 4 Zeitalter. Ja?
Satya-Yoga.
Satya-Yoga. Wie würdest du das kennzeichnen, das Satya-Yoga?
Dass Religiosität zu 100% besteht.
Ja.
Also Menschen haben gute Eigenschaften.
Ja. Wie lange leben die Menschen da?
100.000 Jahre.
100.000 Jahre. Das sind richtige Oldtimer da. Lang vergangenes Zeitalter. Was ist der Vorgang, um dort Selbsterkenntnis zu erreichen?
Meditation.
Schön. Was ist das zweite Zeitalter?
Treta.
Wie lange leben die Leute da? Was? 10.000 Jahre, ebenfalls ganz schön lange. Was ist da der Vorgang der Selbstverwirklichung?
Opferdarbringung.
Was ist das dritte Zeitalter? Dvapara Yuga. Wie lange lebt man da? Und was ist da der Vorgang?
Deity-Verehrung.
Dann gibt es das Kali-Yoga. Wie lange lebt man da? Wenn man Glück hat? 60 Jahre. 35 Jahre. Es wird so schematisch gesagt. Von das, ich glaube, jeder könnte. Was ist da der Vorgang? Chanten. Also Sanketan. Sanketan. Nun. Das Interessante ist, und das möchte ich euch wieder vorlesen, dass der Herr in diesen Zeitaltern erscheint. Im Satya-Yoga erschien der Herr in einem weißlich getönten Körper mit 4 Armen und verfilztem Haar. Wunderbar. So wie Christopher. Aber wahrscheinlich noch schöner. Er war in Baumrinde und eine schwarze Antilopenhaut gekleidet. Er trug eine heilige Schnur und eine Girlande aus Rudraksha-Perlen. In der Hand hielt er einen Stab und einen Wassertopf und er war Brahmachari. Im Satya-Yoga waren die Leute im Allgemeinen im spirituellen Wissen fortgeschritten und es fiel ihnen sehr leicht, über Krishna zu meditieren. Im Treta-Yoga bestand der Im Treta-Yoga erschien der Herr in einem Körper mit rötlicher Färbung und vier Armen. Auf seinem Unterleib befanden sich drei besondere Linien. Und sein Haar war golden. Das muss ja unglaublich ausgewiesen sein. Rot und dann rote Haare, roten Körper und goldene Haare. Seine Gestalt offenbarte das vedische Wissen und er trug Symbole wie einen Opferlöffel, eine Schöpfkelle und so weiter. Ihr müsst wissen, dass der Vorgang im Zeitalter des Kali Yuga war Opferdarbringung und das macht man mit so einer Schöpfkelle. Was schöpft man denn damit? Da und gießt man es ins Feuer hinein. Im Treta-Yuga bestand der vorgeschriebene Vorgang zur Selbstverwirklichung darin, große Opferungen zu vollziehen. Dies wurde von der Persönlichkeit Gottes in ihrer rötlichen Inkarnation veranlasst. Nun, dann wird beschrieben, im Dwaraka-Yuga erscheint Krishna, die Persönlichkeit Gottes, mit einer schwärzlichen Hautfärbung. Er ist in Gelb gekleidet, trägt seine eigenen Waffen und ist mit dem Kusturba-Juwel und dem Shivatsa-Zeichen geschmückt. So werden seine Merkmale beschrieben. Wunderschön. Und dann geht es weiter. Liebe Leute, dann kommen wir als letztes ins Kali-Yuga hinein. Er war in Gelb gekleidet, trug Muschelhorn, Feuerrad, Keule, Lotusblume. Und dann im Kali-Yuga, wartet mal, oh ja, da haben die nun im Dwarapa-Yuga, das ist ganz interessant, als Krishna erschien, haben die Menschen Krishna ihre Ehrerbietung mit einem bestimmten Mantra dargebracht. Wollt ihr dieses Mantra kennenlernen? Ihr könnt es ja mit mir sagen. Namaste Vasudevaya.
Namaste Vasudevaya.
Namah Sankarsanaya cha.
Namah Sankarsanaya.
Radyumnaya Nirudhaya.
Radyumnaya Nirudhaya.
Tubhyam Bhagavate Namah.
Tubhyam Bhagavate Namah.
Ich bringe der höchsten Persönlichkeit Gottes, die sich als Vasudev, Sankarsan, Pradyumna und Aniruddha erweitert hat, meine achtungsvollen Ehrbietungen dar. So. Nun im Kali-Yuga erscheint Krishna in was für einer Hauttönung? Gold. Im Kali-Zeitalter nimmt Sri Krishna eine goldene Hautfarbe an und führt in Begleitung seiner vertrauten Geweihten den Harinam Sankirtan ein, das Chanten des Hare Krishna Mantra. Durch diesen Vorgang verteilt er an die gesamte Bevölkerung Liebe zu Krishna. Im Kali-Zeitalter, und jetzt kommt eine Vorhersage, führen intelligente Menschen gemeinsames Chanten durch, um jene Inkarnation Gottes zu verehren, die ständig den Namen Krishna singt. Also intelligente Menschen kommen zusammen und chanten, um Krishna zu verehren, um Lord Chaitanya zu verehren, der immer die heiligen Namen Krishnas auf den Lippen hat. Obwohl seine Hautfarbe nicht schwärzig ist, ist er Krishna selbst. Innen ist er Krishna und außen hat er sich mit der Stimmung bedeckt von Radharani, genau. Er wird von seinen Beigesellten, Dienern, Waffen und vertrauten Gefährten begleitet. Und dann wird noch gesagt, ein sehr wichtiger Schloka, den man immer wieder hört zur Ermutigung. Nun möchte ich, guck mal, die Frage ist, ach, jetzt bin ich im Kali-Yuga, da bin ich so unglücklich dran. Ich kann mich auch gar nicht konzentrieren auf die verschiedenen Formen Krishnas. Krishna, was wird aus mir nur werden? Im vergangenen Zeitalter haben die Leute Opferdarbringungen gemacht. Meditation, Devi-Verehrung. Aber ich kann das alles nicht machen. Was soll aus mir werden? Hier kommt der Tod. Die Resultate, die man im Satya-Yoga durch Meditation über Vishnu, im Treta-Yoga durch die Darbringung von Opfern und im Dwarapa-Yoga durch Dienst zu den Lotusfüßen des Herrn erreicht, die Verehrung, lassen sich auch im Kali-Yoga erzielen, indem man einfach den Hare Krishna-Mantra chantet. Haribol. Was auch immer im Satya-Yoga durch Meditation erreicht, im Treta-Yoga durch die Darbringung von Yajna und im Dwarapa-Yoga durch das Verehren der Lotusfüße Krishnas, erreicht man auch Dienst Navab Hussain Shahas gewesen. Und er war zweifellos genauso intelligent wie Brihaspati, der Hauptpriester des himmlischen Königreiches. Dank der grenzenlosen Barmherzigkeit des Herrn stellte ihm Sanatana Goswami ohne Zögern Fragen. Er sagte also, ich bin sehr unintelligent, kannst du mir vielleicht auf die Sprünge helfen? kannst du mir vielleicht sagen, was die Zeichen der Inkarnation sind, die im Kali-Yuga erscheint? Kannst du mir das genauer beschreiben? Und Sri Chaitanya Mahaprabhu antwortet zunächst einmal ebenfalls ohne Zögern. Weißt du, diese Zeichen der Inkarnation Gottes kann man anhand der Schriften feststellen. Und es gibt immer zwei verschiedene Beschreibungen. Es gibt die Tätigkeiten dieser Schrift, dieser Persönlichkeit, da wird die Inkarnation beschrieben. Was macht sie? Und dann, wie sieht sie aus? Das, was sie macht, ist wichtiger als das, was sie aussieht. Sagte aber, weißt du, eine wirkliche Inkarnation Gottes wird niemals sagen, ich bin Gott. Die wird darüber schweigen. Und dann sagt Sanatana Goswami, gut, die Farbe der Persönlichkeit, die Merkmale des Herrn aufweist, ist gelblich. Und zu seinen Tätigkeiten gehört unter anderem das Verteilen von Liebe zu Gott und das Chanten der heiligen Namen des Herrn. Das können wir aus den Schriften herauskriegen. Da drängt so Lord Chaitanya so ein bisschen in die Ecke. Lord Chaitanya hatte gesagt, die Inkarnation Gottes wird niemals sagen, ich bin die Inkarnation Gottes. Aber hier ist jetzt ein Riesenproblem. Sanatana Goswami kommt ihm näher und näher und näher und sagt, ja, du hast eben die Antwort gegeben, die Inkarnation ist gelblich. Lord Chaitanya sieht strahlend gelb aus und er verteilt Liebe zu Gott. Das haben wir auch schon oft gehört im zweiten Teil des Seminars, wie das geht. Heute Nachmittag werden wir anfangen mit den Wundern, die Lord Chaitanya gewirkt hat. Da werdet ihr begeistert werden im Herzen. Und so weiter und so fort. Und dann plötzlich, als Lord Chaitanya so in der Ecke ist, sagt er: Oh Sanatan, gib deine klugen Tricks auf. Versuche nun die Bedeutung der Shakti-Avatars zu verstehen. Er weicht also aus. Er will nicht sagen, ich bin der Yuga-Avatar. Ich glaube, das ist wichtig zu bemerken. Es gibt heute in Südindien jemanden, der ganz öffentlich sagt, ich bin Gott. Er hat eine entsprechende Frisur aber er wird eigentlich nicht in den Schriften erwähnt. Er hat auch nicht die Körperausstrahlung, die in den Schriften erwähnt wird, für den Kali-Yuga-Avatar. Und er tut auch nicht die Aktivitäten, Liebe zu Gott zu verbreiten. Das ist wichtig, dass man da nach den Schriften geht. Und ich finde, deswegen wollte ich euch ein bisschen erzählen, wie Lord Chaitanya damit umgeht und wie Sanatana Goswami abgewiesen wird, als er von Lord Chaitanya in die Ecke treibt. Dann spricht Lord Chaitanya schnell noch über andere Inkarnationen, und diese sind ganz wichtig. Das sind Shakti-Avatars, Persönlichkeiten, die eine bestimmte Kraft von Krishna bekommen haben. Es gibt große Persönlichkeiten, die immer wieder erscheinen, wie zum Beispiel Jesus Christus oder auch irgendwelche gewöhnlichen, also große Persönlichkeiten, die in Gottes Sinne was ganz Besonderes tun. Und diese ordnet man ein als Shakti-Avatars. Er spricht dann über die Kumaras, die Wissen geben, Narada Muni, der Bhakti gibt, Ananta, der die Fähigkeit hat, unzählige Planeten zu tragen. Also das sind ja unglaubliche Mächte, von denen hier gesprochen wird. Shakti-Avesha heißt Shakti als Kraft und Avesha ausgestattet mit. Das sind also Shakti-Avesha-Persönlichkeiten. Immer wenn der Herr in irgendjemanden durch einen Teil seiner vielfältigen Kräfte gegenwärtig ist, bezeichnet man das Lebewesen, das der Repräsentant des Herrn ist, als Shakti-Avesha-Avatar, das heißt als eine mit besonderer Macht ausgestattete Inkarnation. Nun, es gibt da ganz besonders ausgestattete, aber dann gibt es auch Erscheinungen in dieser Welt, die nicht unbedingt ganz besondere Kraft haben. Wisse, Lord Chaitanya zitiert dann die Bhagavad Gita, wo er zum Beispiel sagt, unter den Fischen bin ich der Hai. Das ist so, Haifische sind ganz schön, so große Haifische sind ganz schön heftig. Wie groß können die werden?
6 Meter?
Wie ist das wieder? Wie dieser Raum? So lang? Vielleicht, ne? Wie war denn der weiße Hai? Im Kino? 10, 12? Ja, es gibt ganz schön große Haifische. Die haben eine unglaubliche Kraft. Die sind unglaublich intelligent, sich Beute zu jagen. Krishna hat ihnen eine bestimmte Kraft gegeben. Oder jemand, der schön singen kann. Krishna sagt, ich bin die Fähigkeit der Menschen. Marek zum Beispiel hat sehr schön gesungen in Potsdam, als wir gesungen haben. Krishna gibt besondere Intelligenz. Oder für Menschen, die sehr intelligent sind. Krishna, das sind Krishna. Oder auch die Sexualität, die nicht entgegen den Schriften sind, wo es auch entsprechend dynamisch hergeht. Auch Krishna. Krishna ist also in all diesen verschiedenen Dingen in der Welt gegenwärtig, die besonders sind. Es ist nicht nur in den großen Avatars, den Shakti-Avesha-Avatar, wie Narada Muni und so weiter, sondern auch wenn jemand mal etwas Gutes kochen kann, können wir verstehen, dass Krishna eine bestimmte Sache hat. Oder wenn jemand etwas findet, nicht etwas Besonderes findet, ist er ermächtigt, ist eine bestimmte Fähigkeit von Krishna drin. Und Krishna sagt das: Wisse, dass alle schönen, herrlichen und mächtigen Schöpfungen nur ein Funken meiner Pracht entspringen. So erklärt also Krishna, Lord Chaitanya, Krishnas vielfältigen Erweiterungen, die ganz großen und mächtigen, aus denen die materiellen Universen hervorgehen, aber auch die kleinen, dass Krishna im Kleinen gegenwärtig ist und Lebewesen im Kleinen ermächtigt hat. Und zum Schluss, das ist Viertel nach eins schon. Ich würde sagen, diesen Teil, der ist so interessant, dass ich ihn anfange, wenn ich als erstes über Lila Katha heute spreche. Denn das ist, ich sehe schon euch an, das, was ich jetzt erklärt habe, war so neu für viele, dass ihr ausseht, als hättet ihr eine große schwer verdauliche Pizza gerade zu euch genommen und müsst erstmal daran arbeiten und das verstehen. Da kratzt man sich am Kopf einfach, wenn man das hört. das ist die Sache mit Krishnas transzentralen Form. Ja, die Unterweisungen von Lord Chaitanya sind eben sehr sehr besonders. Heute müsst ihr unbedingt noch dabei sein, beim Krishna Lila, beim Chaitanya Lila werde ich erklären, wie Krishna seine verschiedenen transzendentalen Spiele in der Welt ausführt. Was Krishna macht, wenn er in die Welt kommt und wie er wieder seine Spiele einem bestimmten Zeitzyklus entsprechen. Das wird heute Nachmittag behandelt werden. Gut, ich möchte hier sehen, ob ihr irgendwelche Fragen habt zu diesen Themen, die wir eben durchgenommen haben. Irgendwelche? Sehr viele. So viele, dass ich sie gar nicht über die Lippen kriege. Rainer?
Welches Band und welche Seite waren die Vorhersagen oder die Aufzählung von den verschiedenen Inkarnationen, die Beschreibung?
Die Yoga Avatars, meinst du?
Ja.
Im Satya Yoga. Das ist Madhya Lila, Kapitel 20. Es geht los ab Text 329. Mal da nachlesen. Sehr viel Text, der darüber ist. Dies ist das schwierigste Kapitel. Ich muss sagen, ich habe euch nicht vorgewarnt, aber dieser Tag, also dieses Thema, war das schwierigste. Es wird nachher in einfachen Themen weitergehen. Ab da. Sinder Devi.
Warum hält Lord Chaitanya Sanatana Goswami Krishna zu verehren als Guru, verehrenswürdigen Meister, Ursache aller Ursachen? Also sind eigentlich alles diese herrschenden, also diese herrlichen Aspekte Krishnas. Und warum erwähnt er überhaupt nichts von diesen, wie, was du beschrieben hast vor einigen Tagen, diese lieblichen Aspekte Krishnas?
Lord Chaitanya zitiert hier zunächst einmal ein Text, der in dem Verständnis des Sambandha-Dhyana ist. Es gibt drei Wissensbereiche, die du, glaube ich, schon kennst. Sambandha, das ist so ein bisschen über die Seele, über Krishna und über die materielle Energie. Dann ist der zweite Begriff in den vedischen Schriften Avideya. Avideya. Das ist so Wissen über den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Und dann geht es Wissen über Prayojana. Prayojana. Prayojana-Wissen ist Wissen, das sich über das Ziel des spirituellen Lebens Gedanken macht, nämlich über reine Liebe zu Krishna. Darüber wird Lord Chaitanya ein bisschen später sprechen, wenn er über Krishnas liebenswerte Aspekte spricht. Es stimmt, Krishna in diesen machtvollen Aspekten ist nicht so liebenswert. Prabhupada hat einmal erzählt, wie er damals in Kalkutta, als Kalkutta bombardiert wurde, da saß, die Luftentwarnung wurde gegeben und alle Leute gingen, als die Sirenen heulten, in die Bunker hinein. Nur Prabhupada saß gerade und aß Prasada und wollte sich nicht stören lassen durch die Bomben, sondern aß weiter die Kachoris. Nicht, man soll sich nicht stören lassen von vielen Dingen. Er aß einfach weiter. Und er kommentierte dann später, dass er hier die universale Form Krishnas sah. Dies war auch Krishna. Das ist Töste und Rumste und Schrumste. War auch Krishna. Nur nicht eine liebenswerte Form, sondern eher eine angsteinflößende Form. So sind es auch Krishnas machtvolle Formen. Eher von angsteinflößender Natur. Oder sagen wir, von Respekt einjagender Natur. Lord Chaitanya spricht jetzt erstmal auf der Ebene. Aber im nächsten Kapitel wirst du sehen, wie Lord Chaitanya plötzlich über Krishna und über Vrindavan, über das höchste Ziel spricht und völlig in Ekstase gerät. Mhm.
Aber das war doch eigentlich die Antwort auf die Frage, warum haben wir Angst in dieser Welt? Oder warum leiden wir unter den dreifachen Leiden?
Ja, so.
Wenn du sagst, das ist eher die Furcht einflößend, das weiß ich
nicht. Ja, nicht. Ich würde sagen, die Respekt einflößenden. Mhm. Du kannst schon deine Furcht aufgeben, wenn du Krishna als den höchsten Kontrollierenden erkennst, der alles in deinem Leben kontrolliert. Das kann man schon, Brinda Devi, da braucht man nicht, da kriegt man nicht Angst vor, einfach Respekt. Es ist schon anders, über Krishna zu hören, in seinen, so wie er in der Bhagavad Gita beschrieben wird, als wenn man über die furchteinflößenden Dinge dieser materiellen Welt hört. Nils.
Warum haben wir denn nicht so viel über die Inkarnation aus dem Satya-Yoga und dem Treta-Yoga
gesprochen? Warum hören wir nicht so viel über die Inkarnation aus dem Satya- und Treta-Yoga? Der Grund ist, weil wir im Kali-Yoga leben. Mit anderen Worten, der Vorgang, den die lehren, ist für uns nicht so praktisch anwendbar. Zum Beispiel im Satya-Yoga, wo die Persönlichkeiten, die mit weißer Hautausstrahlung war, das war Lord Kapiladev, der einen Vorgang der Meditation lehrt, der sehr schwierig für uns nachzuvollziehen ist. Das geht also aus praktischen Gründen. Um da zu meditieren, nur zum Sagen, das musste man lange Zeit machen. Dazu musste man auch lange leben. Wenn du 100.000 Jahre zum Leben hast, dann kannst du mal für 10.000 Jahre in die Meditation dich versenken. Nicht so als kleine Investition in dein spirituelles Bankkonto. Dazu musst du aber eine unglaubliche Physik haben. Da musst du von Lichtnahrung dich ernähren können, wie es heutzutage doch jetzt schon auch mal bekannt wird, nicht? Hier und da. Das geht aber nicht so lange. Und dann sich so lange zu konzentrieren mit unserem Hardcore-Geist, nicht? Der ständig an verschiedene intensive Melodien denkt. Nils ist Gitarrist in einer Hardcore-Band. Da ist es nicht so einfach, nur immer zu meditieren, da muss man mal aktiv werden. Ich sehe schon einige von euch, die jetzt nur so da zu sitzen, so lange, um über Krishna zu hören, da kriegt man schon Ameisen im Dhoti.
Wer ist denn die Inkarnation jetzt im Treta-Yoga?
Im Treta-Yoga? Im Treta-Yoga heißt sie Rakta, ist rötlich. Aber wer genau es ist, ist nicht bekannt. Im Dwapara-Yuga ist es Krishna und im Kali-Yuga Lord Chaitanya Mahaprabhu.
Weiß ich nicht, ob es zu einer Chandra-Inkarnation im Dwapara-Yuga
ist? Im Treta-Yuga. Ich habe hier einen Kommentar von Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, der hier drüber spricht. Es kann auch Lord Ramachandra sein. Das sagt Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Meistens ist es aber diese rötliche Inkarnation. Lord Ramachandra ist ja von grünlicher Form. Ne? Ich kann es jetzt vielleicht nicht gerade finden, aber ich kann mich deutlich daran erinnern, das gelesen zu haben, dass auch Lord Ramachandra manchmal als die Inkarnation gesehen wird.
Das heißt, es wechselt manchmal in den Yoga-Zyklen.
Ja, in den Yoga-Zyklen. Und dann nehmen auch dann andere, sagen wir mal, als Krishna zum Beispiel erschien, wenn Krishna nicht erscheint, da will ich mich jetzt mal nicht so festlegen. Ja, es ist Wechsel, die Aufgaben wechseln. Zum Beispiel gibt es Kali-Yugas, wo Lord Chaitanya nicht erscheint, da weiß man es genau. Und da wird eine andere Inkarnation mit aber gelber Hauttönung diese Sachen des Krishna-Bewusstseins zu verbreiten, übernehmen. Nur wo Lord Chaitanya erscheint, in dem Kali-Yuga, in dem wir jetzt sind, ist eine ganz besondere Segnung da. Denn Lord Chaitanya bringt einen heiligen Namen, das Chanten des heiligen Namens, besonders angereichert mit Prema, mit Liebe zu Krishna, was der andere Yoga-Avatar nicht macht. Das kann nur Lord Chaitanya. Glück haben, dass wir im Kali-Yuga von Lord Chaitanya erschienen sind. Versuch's für dich herauszufinden, Gorshi Gomani, aber ich denke, es ist so, wenn man etwas suchen will, was man nicht auf Anhieb findet, dann findet man es wahrscheinlich nie. Doch hier habe ich es, glaube ich. Ja. Die Shyama-Farbe ist nicht ganz genau schwärzlich. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur vergleicht sie mit der Farbe der Atasi-Blume. Es geht hier um Krishnas Hauttönung. Sri Krishna erscheint nicht in allen Dwarapa-Yugas persönlich in einer schwärzlichen Farbe. In anderen Dwarapa-Yugas vor Sri Krishnas erschien der höchste Herr in Form seiner eigenen persönlichen Erweiterung in einem grünlichen Körper. Das wird im Vishnu Purana, im Harivamsa und im Mahabharata erwähnt. Weiß ich jetzt aber nicht, ob sich das auf Lord Ramachandra oder auf eine andere grünliche Form des Herrn bezieht. Ich möchte euch sagen, wenn ihr diese Geschichten oder diese Aufteilung hört, sind es ja Dinge, die man nicht so direkt nachprüfen kann. Ich glaube, was, und es werden über Zeiträume gesprochen, die wir nicht in unserem deutsche Geschichtskundebuch finden. Nicht? Da wird beschrieben, der erste zivilisierte Mönch war der Mensch, der Kaiser Hannibal, glaube ich, der über die Alpen gezogen kam. So bis dahin kann ich mich jedenfalls noch in Geschichtskunde erinnern. Und die erfroren dann alle in den Alpen mit den Elefanten. Und wir haben dann in der dann wurde es uns so langweilig in der Geschichtskunde, dass wir auf ein Kommando alle unsere roten, unsere Gummibänder genommen haben, die Kranken genommen haben und alle auf einmal, die auf den Geschichtslehrer mussten. Also das weiß ich noch, ist meine Erinnerung an weltliche Geschichte mit Hannibal und so. Aber hier wird von Zeiträumen erzählt, die also viel, viel weiter gehen und viel größere Zeiträume überspannen. die wir auch nicht nachprüfen können und auch nicht in einem weltlichen Geschichtskundeatlas lesen können. Es gibt verschiedene Bemühungen und ihr könnt damit Gadadha von sprechen von der, und anderen Devotis der Veda Akademie, die zeigen können, dass die moderne Geschichtsschreibung wirklich nur einen kleinen Teil, einen kleinen Ausschnitt der Universalgeschichte oder der Geschichte des Universums beschreiben. Es gibt da immer wieder Funde, die zeigen, dass zivilisiertes Leben weit vor der Zeitrechnung existiert, vor Millionen von Jahren. Wir haben da auch ein, das ist auch ein Buch ausgebracht worden, Verbotene Archäologie. Da kommen diese ganzen Funde ans Tageslicht, die darauf hinweisen, eben, dass die Zivilisation weitaus älter ist. Aber, Mijuta, man soll hier, wie soll ich mich ausdrücken, nicht sehr verwundert sein. Nimmt einfach mit, dass ihr in einem durchaus intelligenten Universum lebt, das durchaus sehr alt ist, wo ihr schon ordentlich verstrickt seid, seit vielen, vielen Jahren erleben und dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, mit Lord Chaitanyas besonderes barmherzigen Erscheinen die Wende aus dem Universum zu machen. Ich glaube, man muss es auf so eine praktische Zusammenfassung herunterbringen, sodass man bei diesen ganzen Informationen nicht anfängt, entweder zu schleudern im Geist oder einzuschlafen. Das ist wichtig, dass man da so ein bisschen die Essenz draus zieht. Gut, dann möchte ich hier zu einem Ende kommen. Vielen herzlichen Dank für euer geduldiges Zuhören und herzlichen Glückwunsch. Jeder von euch kriegt von mir eine Medaille an den Pullover geheftet. Ihr habt den schwierigsten Tag überstanden. Habe wohl. Ich möchte zwischendurch in die Chaitanya Lila Katha ein Wunderkatha einführen. Wenn man Lord Chaitanyas heiligen Stan besucht in Navadvip, kommt man dabei in einen Hain hinein, der aus Mangobäumen besteht. Da gibt es Mangobäume. Es wird beschrieben, wie dieser Wald zustande kam. Und zwar hatte Lord Chaitanya einst einen langen Kirtan gehabt, einen wirklich langen Kirtan. Und danach waren seine Devotis sehr hungrig und auch durstig. Und er fragte sie, was würdet ihr gerne haben? Die Devotis sagten, Mangos. Die Mangos können den Hunger und den Durst zufriedenstellen. Daraufhin bat Lord Chaitanya darum, dass ein Mangokern gefunden würde. Und das findet man in Bengalen recht häufig, denn die Leute haben öfters Mango und dann gibt es die Kerne überall am Wegesrand. Er nahm solch einen Kern, tat es in den Boden hinein und so wie er das tat, wuchs aus dem Boden für alle sichtbar ein Baum, der dicker und dicker wurde und dann Äste hatte, an denen vollreife Mangos wuchsen. Diese Mangos waren so gut, dass die Haut ganz dünn war und die Kerne ganz klein. Man konnte also wirklich trinken und essen an den Mangos. Lord Chaitanya tat viele solche Wunder. Das Wunder, was für mich am bedeutendsten ist, vielleicht weil es sich mit einem Thema befasst, was wichtig in meinem eigenen Krishna-Bewusstsein ist, ist dann das Wunder, was sich im Hause von Srinivas Thakur, seinem lieben Devoti, abspielte. Und zwar machte Lord Chaitanya wie immer seinen Kirtan, als er plötzlich das Gefühl hatte, dass sich eine traurige Atmosphäre im Haus verbreitete. Er fragte dann, was die Ursache war. Und Srivas Pandit, in dessen Haus diese Kirtan sich abspielte, der war gerade von oben gekommen, sagte, oh, nichts weiter, mein Sohn ist nur gestorben. Srivas Thakur war nach oben gegangen und dort waren die Frauen, besonders seine, seine Frau und die Schwestern von der, um das Totenbett des Sohnes gestanden und hatten geweint und geweint. Und Srivas Pandit hatte gesagt, warum weinst du? Der Sohn hat in einem Kirtan von dem, der höchsten Persönlichkeit Gottes, die hier im Hause war, sein Kirtan, seinen Körper verlassen. Kann es etwas Besseres geben? Weine nicht. Das ging natürlich voll weiter. So war Lord Chaitanya, Srivas Pandit, nach unten gekommen. Und Lord Chaitanya hatte ihn gefragt. Und Lord Chaitanya schaute für einen Augenblick voller Anteilnahme und sagte, zeig mir den Verstorbenen. Er ging also nach oben und sah dort keinen toten Kinderkörper. Und Lord Chaitanya rief ganz laut, komm zurück, du bist ein bisschen vor deiner Zeit gegangen. Und sofort erwachte der Tote zum Leben und fing an zu sprechen. Und er sagte etwas, was ich sehr schön finde. Mein lieber Herr, ich bin nicht vorzeitig gegangen. Du sagst, ich hätte meinen Eltern Sorge gemacht. Aber wer sind meine Eltern? Von diesem Leben oder von einem vorangegangenen Leben? Ich bewege mich ganz unter deiner Aufsicht. Ich komme unter deiner Aufsicht und ich gehe unter deiner Aufsicht. Wer könnte sich unabhängig von dir bewegen? Ich bin nicht vorzeitig gegangen. Und daraufhin war Chaitanya Mahaprabhu. Waren die alle erleuchtet? Sie hatten gehört. Man nennt das Atmagyan, das Wissen von der ewigen spirituellen Seele. Sie hatten gehört, dass der Sohn also sagte, er würde sich unter der Aufsicht Chaitanya Mahaprabhus bewegen. Und sie hatten auch gehört, dass eigentlich der Sohn schon viele Eltern davor gehabt hatte. Ich weiß, ich hatte das einmal gehört und in meinen frühen Zeiten im Krishna-Bewusstsein kam ich dann zu meinen Eltern. Und meine Eltern waren einmal wieder sehr besorgt darüber, dass ich so früh das weltliche Leben verlassen hatte und haben sich einmal wieder beschwert und gefragt, haben wir irgendetwas verkehrt gemacht? Dass wir dir nicht alles gaben, was du brauchtest. Warum machst du deinen Eltern so ein Kummer? Und ich habe gesagt, welche Eltern? Mann? Ja, also die du auf deinem Fotoalbum sehen kannst. Wisst ihr nicht, dass wir schon viele Eltern gehabt haben? Das finde ich sehr schön, wie der Sohn das sprach. Und als der Sohn, der Kleine, der gerade verstorben war, das sprach, ging das natürlich sehr tief ins Herz hinein. Alle waren sofort erleuchtet. Und dann sagte der Sohn, und jetzt, nachdem du mich zurückgerufen hast, muss ich weitergehen. Ich gehe jetzt nach den Anweisungen, die du mir erteilt hast, weiter. Auf Wiedersehen. Verließ den physischen Körper. So einfach, der Sohn hörte auf zu reden. Lord Chaitanya hat das mehrere Male gemacht, dass er Tod zum Leben erweckt hat. Es gab zum Beispiel den Sohn von Sarvabhauma Bhattacharya, den Amogha, der ein Vergehen gegen Chaitanya gemacht hatte und aufgrund dieses Vergehens schwer an Cholera erkrankte. Amogha lag dort auf dem Bett, seinem Sterbebett. Und Chaitanya Mahaprabhu ging zu ihm. Amogha, sagte er, warum hast du Missgunst und Hass, die schlimmsten Dinge, die es gibt, in dein Herz eingeladen? Gib diese schlechten Emotionen auf. Und jetzt steh auf und chante den Hare Krishna Mantra. Und der Amogha, der gerade noch vielleicht 2 Stunden gehabt hätte, sprang auf und chantete mit hoch erhobenen Händen den Mara Mantra. Lord Chaitanya hat auch Heilungen vorgenommen. Zum Beispiel erfahren wir von Vasudev, dem Leprakranken. Man sagt im Deutsch, er war ein Lepröser. Dieser Vasudev hatte von der Krankheit schon überall offene Wunden im ganzen Körper, in denen zum Teil Würmer drin waren. Manchmal wurde er von ekstatischer Liebe erfasst und tanzte, sodass die Würmer herausfielen und am Boden waren. Er nahm sie dann zurück, weil er dachte, ich bin durch mein Karma die Nahrungsstätte für diese Würmer geworden. Nicht? Das können wir nicht verändern. Wollen nicht verändern. So, Chaitanya Mahaprabhu. Er wollte immer Chaitanya Mahaprabhu sehen und konnte sich mit großer Mühsal zu dem Dorf Kumarahatta schleppen, in dem Chaitanya Mahaprabhu zu einem Brahmana gepredigt hatte. Als er aber ankam, erfuhr er, dass Chaitanya Mahaprabhu schon einen Tag vorher weitergereist war. Und er war sehr bekümmert. Ein großer Kummer weinte er nach Mahaprabhu. Oh, Chaitanya, 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 Gaura Chandra, Gaura Chandra. Und plötzlich erschien Chaitanya Mahaprabhu vor ihm. Er war weggegangen und erschien von einem langen, langen Ort, materialisierte sich, würde man in den modernen Sprachgebrauch sagen, aber so kann man es nicht sagen, denn sein Körper ist ja nicht aus Materie. Nicht? Er spiritualisierte sich vor ihm. Nahm Vasudev den Leprösen in seine Arme, drückte ihn an sich, Vasudev neigte den Kopf an seine Schulter und da, durch die Berührung des Herrn, wurde sein physischer Körper ebenfalls umgewandelt und er bekam den starken, stattlichen Körper eines gesunden Menschen. Vasudev war so demütig allerdings, dass er dachte, oh, jetzt werde ich vielleicht im falschen Ego landen und mich mit dem physischen Körper identifizieren. Der löpröse, kranke Körper ist mir lieber, weil ich dann einfacher Trinat Api Sunichena kultivieren kann. Die Geisteshaltung, die für alle Anhänger von Chaitanya Mahaprabhu so wichtig ist, sich nämlich demütiger zu dünken als ein Stroh, als das Stroh in der Gasse. Ja, so wurde Vasudev, der Leprakranke, geheilt, bekam einen bleibenden physischen Körper, eine schnelle Wunderheilung, können wir eigentlich nur dazu sagen, aus unserer Sicht gesehen. Chaitanya Mahaprabhu hatte jedoch noch andere Wunder, die ich mehr in die spirituelle Kategorie einteilen würde. Zum Beispiel beim Rathayatra Wagenfestival, wo sich verschiedene Kirtan-Gruppen bildeten. Ich weiß nicht, ob wir das auch schaffen in Dresden am Samstag, denn es ist davon abhängig, wie viele Devotis da sind. Es waren zu Chaitanya Mahaprabhus Zeiten 7 verschiedenen Kirtan-Gruppen da. Und den waren 7 verschiedene, die aus den Gaudiyas bestanden, also Anhängern Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya tanzte in all diesen 7 Gruppen auf einmal. Der eiserne Prataparudra, der König, auf den wir uns heute zubewegen, wir werden etwas aus seinem Leben hören heute, sah das durch die besondere Gunst von Chaitanya Mahaprabhu. Konnte er das tatsächlich sehen. Chaitanya Mahaprabhu erweiterte sich auch, erschien plötzlich auf Altären. Da war zum Beispiel der ehemalige Pradyumna Brahmachari, der später dann Nishinhananda genannt wurde. Er hatte einen Nishinha-Deti, den er regelmäßig verehrte. Regelmäßig. Und er brachte auch, weil er ein Geweihter von Chaitanya war, ein Opferplate für Chaitanya Mahaprabhu regelmäßig da. Nur einmal opferte er es. Und da sah, wie Chaitanya persönlich erschien, sich auf den Altar setzte und seine Portion aß und danach sich rüberreichte und die Portion von die für Nishinhadev gewesen war, auch aß. Und Nishinhananda rief ganz laut: Nein! Nein! Es ist für Nishinhadev. Du darfst es nicht essen. Aber Chaitanya Mahaprabhu lächelte nur und aß die ganze Zubereitung auf, ohne einen einzigen Krümel übrig zu lassen. So, das tat Lord Chaitanya oft bei seinen Devotees. Er erschien plötzlich auf Altären, wo denen Speise dargebracht, wo man entweder ihm oder anderen Deity Speise da gebracht wurden und aß es einfach. Jaigora. Ich könnte jetzt viele solche Wunder erklären, wie im Hause von Raghava Pandit erschien und dort bei den Devotees, die aßen. Das ist ein wichtiges Wunder, das werde ich noch erklären. Eins war Lord Nityananda mit seiner Kirtan-Party auf Reise und kam zum Hause von Raghava Pandit. Und Raghava Pandit arrangierte ein ganz großes Mahl für alle und Nityananda stimmte den Kirtan an und lud mitten im Kirtan Chaitanya Mahaprabhu an, der von tausenden von Meilen plötzlich kam und da war. Und Lord Nityananda, der von einem sehr fröhlichen und kindhaften Geist ist, griff dann auf die Plates der Associates von Lord Chaitanya und warf Reiskörner in den Mund von Chaitanya, die er dann auch verschluckte oder verschleißte, sagt man. Auch das sahen einige sehr vom Glück begünstigte Devotees. Chaitanya Mahaprabhu konnte also dieses Erscheinen machen. Chaitanya Mahaprabhu erscheint in dreierlei Weise. Erstmal Sakshat direkt, wenn er als Avatar erscheint, dann Avirbhava, dass er plötzlich von irgendwo erscheint, wenn zum Beispiel Kirtans gemacht wird. Und dann als dritte Möglichkeit zu erscheinen, sucht er sich einen Devotee und erscheint in dessen Herz. Man nennt das Shakti Avesh. Er gibt diesem Devotee die Shakti, die zum Beispiel dem Nakula das Brahmachari, das war ein Brahmachari, der ein ganz normales Leben führte, bis zu dem Zeitpunkt, wo Chaitanya Mahaprabhu in dessen Herz erschien. Nakula, das Brahmachari, ging dann los und sang Kirtans, und in diesen Kirtans kamen Tausende, ja schließlich Millionen von Leuten um ihn herum. Es war ein riesen Aufgebot von Menschen, die um ihn strömten. Chaitanya Mahaprabhu, und es war bekannt, dass Chaitanya Mahaprabhu dann gegenwärtig war im Herzen von Nakula, das Brahmachari, für die Zeit, wo er so ergriffen wurde. Und er gab dann durch Nakula, das Brahmachari, den ambrosischen Trunk der Liebe zu Krishna. Jeder, der in den Kirtans von Nakula, das Brahmachari, gegenwärtig war, verspürte dieses rare und wichtigste Geschenk des menschlichen Daseins, nämlich Liebe zu Krishna. Nun gab es einen Gefährten, der hieß Shivananda Sena, der persönlich Gemeinschaft hatte mit Chaitanya Mahaprabhu und jährlich eine Gruppe von Pilgern organisierte, die von Navadvip nach Puri ging, um Chaitanya Mahaprabhu zu besuchen. Und dieser Shivananda Sena war sehr skeptisch. Man hört ja so viele Sachen. Und er dachte sich, ich werde Nakula, das Brahmachari, das nächste Mal auf die Probe stellen, indem ich mich einfach an den Rand des Kirtans hinstelle. Und wenn er mich ruft und mir darüber hinaus noch mein geheimes Mantra nennt, dann glaube ich es nur dann. Nakula, das Brahmachari, kam wieder rein in die Mut. Er sang und er chantete, Leute kamen überall an. Von überall angeströmt, einige machten wohl einen kleinen Erdnussladen auf, nicht? So ein kleines Häufchen geröstete Erdnüsse, wie man in Bengalen findet. Nicht? Es war ordentlich was los. Und alle trieben in dem Ozean der Liebe zu Gott. Ich weiß gar nicht, ob sie einen Erdnussladen überhaupt aufmachen konnten, weil sie so erfüllt waren, die Liebe zu Krishna, dass das unter Umständen nicht so wichtig war. Ich glaube eher nicht. Das war jetzt meine Interpolation. Und die und tanzten und plötzlich hielt Nakula das Brahmachari inne und sagte, Shivananda Sena soll kommen, der Zweifler. Die kleinen Leute gingen also jetzt los und sagten, Shivananda Sena soll kommen, der Zweifler. Und irgendwann am Rand dieses großen Menschenheeres trafen sie auf Shivananda Sena. Ja, ich heiße Shivananda Sen, er sagte, du sollst kommen, Nakula das Brahmachari will dich sehen. Gut, sagte Shivananda Sen, aber ich glaube erst daran, wenn er mir meinen geheimen Mantra sagt. Dann wurde er gebracht, Nakula bat ihn, sich hinzusetzen und sagte, warum zweifelst du? Dies ist die Gnade von Mahaprabhu. Deiner, nun gib alles Zweifeln auf. Dein Name, dein Mantra ist der Gaur Gopal Mantra. Es kann entweder Gauranga oder Radha Krishna. Dein Name ist der Gaur Gopal Mantra, Gauranga und Radha Krishna. Den chantest du. Sagt die Shivananda Sena, woher wusstest du? Mahaprabhus Grace, Mahaprabhus Barmherzigkeit. Ja, auf diese drei Arten erschien also Chaitanya Mahaprabhu, entweder direkt zur Zeit seines Avatars-Seins, Abir Bhava, so erscheint er manchmal noch großen Devotis, dass er plötzlich gegenwärtig ist in einer unsichtbaren Form, oder dass er ein Parishad, das heißt einen engen Gefährten von ihm, so mächtig, dass er im Herzen dieses Gefährten gegenwärtig ist und ihn mit der Shakti ausstattet. Gut. Nun, Lord Chaitanya spürte den Wunsch, die Mission seines Yuga, seines Avatar-Seins zu erfüllen. In Lord Chaitanya sammeln sich Radha und Krishna, also er ist die kombinierte Form, sagt man, oder die zusammengeschmolzene Form von Radha und Krishna. Aber in seiner Persönlichkeit ist auch der Yuga-Avatar, das heißt der Avatar, der erscheint, um in einem bestimmten Zeitabschnitt, einem bestimmten Yuga, das Yuga-Dharma, das heißt den Vorrang des Krishna-Bewusstseins oder des Gottesbewusstseins zu verbreiten. Diejenigen, die heute Morgen in der sicherlich nicht einfachen Lektion da saßen, mögen sich erinnern, dass es vier Yuga-Avatars gibt. Einer davon ist gelb und erscheint im Kali-Yuga, hat eine gelbliche Hauttönung. Nun, Chaitanya Mahaprabhu ist nicht einfach nur ein Yuga-Avatar, sondern Radha und Krishna, in dem der Yuga-Avatar auch gegenwärtig ist. Das heißt, er erfüllt die Mission des Yuga-Avatars. Nach außen wollte er also nach Südindien reisen, um die Leute von Südindien Krishna bewusst zu machen. Er hatte jedoch noch einen anderen Grund. Er wollte seinen lieben Devoti namens Ramananda Roy sehen. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz Radha bitten, in mein Zimmer zu gehen. Da siehst du das Chaitanya Charitamrita in einem Volumen und da könntest du vielleicht den kleinen Katechismus rausblättern. Das heißt, die Fragen von Chaitanya, was ist das beste Lied, was ist der und so weiter.
Du brauchst es in Englisch, sonst kann ich es aus meinem Zelt sehen.
Oh, wäre viel besser in Deutsch. Du bist eben durchs Video gelaufen. Dieser Gouverneur Ramananda Roy war Lord Chaitanya bekannt durch sagen wir mal, Erzählungen von Sarvabhauma Bhattacharya. Ihr möcht euch erinnern, dem Hofgelehrten am Hofe von Maharaj Patraparudra, dem eisernen König. Nicht? Sarvabhauma hat gesagt, ich habe da einen Freund in Südindien, den musst du unbedingt sehen. Das ist ein ganz spezieller Devotee. Wir erfahren, jetzt wird es ein bisschen esoterisch, dass Ramananda Roy niemand anderes war als Vishaka und Arjuna zusammen in einer Person. Das wird also ihre Stimmung gewesen sein, die da zusammen ist. Manche sagen auch Lalita und Arjuna.